Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Mit Karin Fuhrmann am Tisch mit Gregor Weber, Schauspieler, Koch, Buchautor. Die meisten kennen Sie wohl aus dem saarländischen Tatort, der Assistent Stefan Deiniger, der immer offensichtlich Assistent bleibt, auch wenn der Chef wechselt. Dabei sind Sie doch, Herr Weber, eigentlich der echte Saarländer. Sie sind doch eigentlich der echte Kommissar aus diesem Tatort. Bleiben Sie trotzdem ewig der Zweite?
Das verspielt sich ja mittlerweile ein bisschen. Man muss natürlich dazu sagen, sowas wie ein Assistenten, das gibt es ja in Wirklichkeit bei der Polizei gar nicht. Das ist ja völliger Blödsinn. Also im schönen Beamtendeutsch würde der stellvertretende Dienststellenleiter oder Sachgebietsleiter heißen. Und als Kriminalhauptkommissar ist man auch kein Taschenträger. Das ist ein verdammt hoher Dienstgrad, den viele Beamte in ihrer gesamten Laufbahn gar nicht erreichen.
Den Sie jetzt aber erreicht haben.
Ja, beim Fernsehen geht alles viel, viel schneller und auch reibungsloser. Und es werden ja in verschiedenen Folgen mal so die Disziplin Nachverfahren vom Herrn Deiniger aufgezählt und der wäre im Leben nicht Kriminalhauptkommissar bei der echten Polizei geworden. Der kann froh sein, dass er nicht bei der Verkehrspolizei sitzt.
Also sind Sie auch froh, auf jeden Fall, denke ich, über diese Schauspielerkarriere oder diese Position im Tatort?
Ja, das ist eine tolle Aufgabe, weil das einfach auch spannende Themen sind. Ich finde Kriminalgeschichten generell faszinieren mich eigentlich schon von früher Jugend an. Ich habe damals so natürlich ganz stolz, wie andere Leute Existenzialisten vor sich hergetragen haben, habe ich dann so die schwarze Serie-Taschenbücher vor mir hergetragen von Dashiell Hammett und mich unglaublich cool und verwegen gefühlt, weil ich so blutige Geschichten lese. Aber ich finde eben, das ist in der Kriminalerzählung als Film, als Hörspiel, als Buch, als was auch immer, lassen sich alle gesellschaftlich wichtigen Themen aufarbeiten und spannend erzählen. Und deswegen bin ich einfach froh, dass ich im Fernsehen an so einer Ecke arbeite, wo die Themen auch noch eine Rolle spielen und wichtig sind und es nicht einfach nur meistenteils nicht einfach nur darum geht, jetzt halt irgendwie einen Film zu drehen, weil wir gerade Geld übrig haben.
Und der Tatort wird ja auch geguckt am Sonntagabend, gehört ja für eine bestimmte Generation eigentlich so zum Sonntagsritual dazu. Sie haben aber begonnen mit der Familie Heinz Becker, auch als Stefan seinerzeit. Ja. 6 Jahre lang waren Sie der Sohn Stefan von der Familie Heinz Becker. Normalerweise wird man ja als Sohn geboren. Wie wurden Sie der Sohn Becker?
Ich bin natürlich ursprünglich auch als Sohn geboren worden. das war ganz lustig, weil das hatte tatsächlich mit meiner Familie zu tun, nämlich meiner Tante, die Schwester meines Vaters, Marianne Weber-Riedel, die auch Schauspielerin ist und mittlerweile natürlich verrentet ist. Und die hat in den 70ern und 80ern wahnsinnig viel Mundart-Hörspiele, also unter anderem Mundart-Hörspiele beim Saarländischen Rundfunk gemacht und kannte den Gerd Dudenhöfer schon ganz lange von diesen Arbeiten. Und war in der ersten Staffel von Familie Heinz Becker, die gedreht wurde 1991 im Sommer, glaube ich. Ja, genau. Frühling war das so. War sie eigentlich die Hilde, weil sie oft auch die Frau von Dudenhöfer-Figuren in Hörspielen war beim Saarländischen Rundfunk. Und die hat mich damals vorgeschlagen für eine Statistenrolle, also nicht für eine Hauptrolle. Das hätte die nie gemacht als ernstzunehmende Schauspielerin. Ich hatte damals gerade die Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule hier in Frankfurt bestanden und war so drauf und dran, im Sommer dann nach Frankfurt umzuziehen und dieses Studium aufzunehmen. Und das war so ein Mann im Auto, im Parkhaus, dem der Heinz irgendwie an die Karosserie tritt und der dann den Kopf aus dem Fenster hängt und sagt, hey, hey, hey. Das war also eigentlich mein erster großer Auftritt. Und irgendwie war da ein unglaubliches Gewusel an dem Set in dem Parkhaus in Saarbrücken im Lambertshof, ja nie vergessen. Und meine Tante kam dann irgendwann zu mir und sagte, du, da ist schwer was im Schwange, weil die haben plötzlich keinen Stefan mehr. Und dann hat der Dudenhöfer wohl Gefallen an mir gefunden, dachte, das ist irgendwie ein guter Typ, der passt. Und meine Tante so, ja, der wird doch jetzt Schauspieler und der geht auf die Schule und ist mein Neffe. Und was, das hast du mir ja gar nicht erzählt, dass dann so, ja, ich muss ihm ja hier nicht die Arbeit besorgen oder der schön selber tun. Und so kam dann eins zum anderen und dann haben die nochmal ein Casting mit mir gemacht und so kriegte ich diese Rolle tatsächlich. Und da bin ich also witzigerweise in dieser allerersten Staffel, die es aber nicht mehr zu sehen gibt, soweit ich weiß, als Mann im Parkhaus zu sehen und als Stefan. Die haben mich da wahnsinnig verkleidet, glaube ich. Ich weiß nicht, Bart angeklebt und eine Mütze aufgesetzt. besetzt, weil sie nun auch keinen Mann im Parkhaus mehr hatten, keinen anderen.
Das heißt, sie haben mit dem Höll, Höll, Höll so geglänzt, dass man direkt dachte, der Typ ist geeignet.
Das muss man sich mal vorstellen. Ja.
Aber Sie sagen, Sie hatten da gerade die Aufnahmeprüfung geschafft für die Frankfurter Schauspielschule. War das denn schon immer ein Traum, dann zu sagen, ja, ich will Schauspieler werden, so wie die Tante?
Nee, das kam bei mir ganz spät. Also ich habe in der Schule damit überhaupt gar nichts am Hut gehabt. Ich war auch nie in einer Schultheater-AG oder sowas. Und witzigerweise durch meine Tante war für mich Schauspieler eigentlich so ein ganz normaler Beruf. Mein Onkel, der war Theatermeister am Theater in Trier und meine Tante war dort fester Gast über viele, viele Jahre und die haben, wie wir auch, halt so in einem Reihenhäuschen gewohnt und zwei Söhne und Garten und Hund und so ein völlig normales Leben und ich habe daran eigentlich gar nichts Aufregendes erkennen können. Ich fand das als Kind ganz toll, weil ich dann ab und zu im Weihnachtsmärchen dann in Trier meine Tante auf der Bühne gesehen habe und in der kleinen Hexe, glaube ich, auch laut gebrüllt habe, das ist meine Tante. War nicht die kleine Hexe, war eine von den bösen Hexen.
Aber Sie haben dann nach dem Abitur nicht sofort gedacht, jetzt
Schauspieler? Nee, auch nicht. Ich war dann bei der Bundeswehr und dann bin ich da zurückgekommen. Dann wusste ich immer noch nicht, was ich werden soll. Dann habe ich angefangen, Jura zu studieren, weil ich Kriminalpolizist werden wollte und mir aber ein Polizist gesagt hat, du wärst bestimmt ein super Polizist, aber fang nicht bei der Bereitschaftspolizei an. Das ist viel zu mühselig. Studiere Jura bis zum ersten Staatsexamen und steig dann gleich im höheren Dienst ein. Mhm. Und so, und das habe ich aber sehr schnell gemerkt, das halte ich im Leben nicht durch, diese Jurastudiererei. Und dann habe ich gewechselt zur Germanistik und dann bin ich aber, weil ich mitten im Semester gewechselt habe, nur noch in diese Grundkurse reingekommen, die haben mich auch tödlich gelangweilt und ich wusste dann so gar nicht mehr, was ich machen soll und war völlig verzweifelt und habe schon mit dem Gedanken gespielt, wieder zurückzugehen zur Bundeswehr, mich zu verpflichten und da irgendwas zu machen und so. Und dann traf ich auf dem Campus jemanden wieder, den ich von früher kannte. Und der sagte dann so, ach Mensch, und du und was? Und wie, ach, wahnsinnig langweilig, mich zu Tode. Und schrecklich, sagt er, du, wenn dir Fahrt ist, komm doch mal in die Theatergruppe. Da war der nämlich drin, schon seit ewigen Zeiten. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja Gott, warum nicht? Also bevor du jetzt hier gar nichts, dann gehst du da hin und bums, das war's. Dann habe ich mir plötzlich eingeredet, ich müsse jetzt Künstler werden und habe dann mit Aufnahmeprüfungen angefangen, was gar nicht so hoffnungsvoll zunächst war. Also ich habe 7 Aufnahmeprüfungen gemacht oder 8, bis mich eine Schule genommen hat.
Aber letztendlich hat ja der Plan geklappt, halt nur dann nicht übers Jurastudium, sondern übers Schauspielerwerden sind Sie dann auch Kommissar gewesen.
Wenigstens ja, beim Fernsehen ist alles viel einfacher.
Aber Sie waren ja mit Heinz Becker oder Stefan Becker schon festgelegt auf Mundartschauspieler und dann sind Sie das ja auch im saarländischen Tatort. Gregor Weber, man hört es jetzt nicht. Man hört jetzt eigentlich so ein bisschen Berliner Slang, weil Sie später auch nochmal in Berlin gelebt haben. Ja. Da kommen wir noch drauf. Aber was bedeutet Ihnen das Saarländisch oder auch das Saarland noch? Ich meine, das ist ja ein Land, das passt 27 Mal in den Freistaat Bayern rein. Also es ist wirklich auch das Saarländisch, denke ich, ja nicht so ein weit verbreiteter Dialekt. Wie wichtig ist Ihnen das? Vielleicht beantworten Sie diese Frage mal in Saarländisch, dann erkennen Sie vielleicht ein paar mehr Leute noch.
Ah, jo Gott, würde ein Saarländer jetzt sagen, ne? Schwätze ist halt der Hemmsinn, so ein bisschen. Ne? Das ist, ich finde grundsätzlich Dialekt ein wichtiges Ausdrucksmittel, auch in der darstellenden Kunst, weil man damit manchmal, also gerade mit seinem wirklich eigenen Dialekt, den man von Kindheit auf gesprochen hat, ist man oft viel näher an sehr ursprünglichen Gefühlen dran und es spielt sehr viel zwischen den Zeilen so mit. Also das finde ich zum Beispiel sehr interessant mit dem Maximilian Brückner, mit meinem Partner beim Tatort, der zum Beispiel auch, wir haben mir von Anfang an so gemacht, gesagt, wenn die sich aufregen, dann fallen die beide in Dialekt. Der spricht ja dann auch bayerischer, wenn der Kappel irgendwie sauer wird oder nicht weiterkommt oder so. Mhm. Und
das ist die emotionale Sprache.
Genau, das ist emotionalere Sprache. Oder wenn man versucht, eine bestimmte Stimmung zu erzeugen, dass man dann auch in dieser Polizistenrolle in Dialekt fällt. Also ich finde schon, dass das was mit Ursprünglichkeit oder mit Herkunft zu tun hat. Und es ist auch eine Kommunikation, in der sehr viel mehr zwischen den Zeilen passiert. Oder halbe Sätze eigentlich alles ausdrücken, wofür man im Hochdeutschen jetzt den Satz anständig zu Ende bringen würde, aber eigentlich nicht mehr gesagt hat damit.
Haben Sie ein Beispiel?
Ja, im Saarländischen zum Beispiel ist es ganz klar, dieses Ajo, also wahnsinnig viele verschiedene Intonationen von Ajo, die irgendwas bedeuten. Oder wenn ein Saarländer einen anderen fragen will, wenn man sich trifft, wie geht's dir denn, wie ist es dir in letzter Zeit so ergangen, gibt es irgendwas Neues in deinem Leben, dann guckt er den an und sagt, und der andere sagt dann, ja, und selbst? Ja, Und das war's eigentlich. Also dann können die schon wieder auseinandergehen. Vielleicht gehen sie noch einen trinken, aber meistens können sie sich dann nach diesem Gespräch trennen. Und da lag aber so der komplette Austausch drin. Mit der Familie ist alles in Ordnung, soweit.
Man hat miteinander gesprochen über die wichtigen Dinge. Sie haben eben gerade Franz Kappel schon angesprochen, Maximilian Brückner, der neue, also jetzt ja nicht mehr ganz neue Tatortkommissar im saarländischen Tatort. Gibt das da auch erstmal oder gab es vielleicht erstmal Berührungsängste zwischen Bayer und Saarländer? Sie sind ja auch sehr eng beieinander bei den Dreharbeiten, wohnen sogar in einem Wohnwagen. Funktioniert das sofort?
Das ist natürlich wie in jeder menschlichen Beziehung. Wir mussten uns erstmal kennenlernen, weil wir sind da ja aufeinander losgelassen worden, ohne dass sich das einer von beiden ausgesucht hätte in dem Sinn. Also ich bin gerne da geblieben und der Max ist gerne dazugekommen, aber den Partner hatten wir uns jetzt nicht ausgesucht. Und natürlich ist man dann am Anfang irgendwie beklommen oder denkt, was kommt jetzt, werden wir uns verstehen, weil man ja schon weiß, das kommt jetzt auf uns zu, das ist eine sehr persönliche Arbeit und es ist wichtig, dass man sich gut versteht oder es ist sehr hilfreich, wenn man sich gut versteht und ich weiß von ganz vielen Geschichten, zum Teil selber erlebt und zum Teil von Leuten aus der Branche, die sagen, oh ja, und das Team, die zwei da, Pärchen in der und der Serie oder so, die haben sich gehasst und das war ganz anstrengend und das ist auch furchtbar fürs Team sowas, weil so ein Hauptdarsteller ist extrem präsent jeden Tag da am Set und um den dreht sich total viel und wenn die schlechte Laune haben, also es ist ein Albtraum für ein Team. Und das hat sich aber wahnsinnig schnell alles in Luft aufgelöst. Da spielt auch Bayer oder Saarländer dabei überhaupt keine Rolle. Das ist eine Frage von Charakter und von Verhalten und der Max ist einfach rundum ein unglaublich gut gelungener Mensch, muss man sagen. Und wir haben sehr, sehr ähnliche Haltungen zu dem Beruf oder fast identische Haltungen zu dem Beruf und es hat sich wahnsinnig gut ergänzt. Das war eigentlich ein Glücksfall, das soll man gar nicht für möglich halten. Wir sind sehr eng befreundet mittlerweile, würde ich sagen, auch wenn wir uns gar nicht so oft sehen außerhalb der Dreharbeiten,
das ist ja nur an unseren 20 Berufen liegt. Drehtage, ne? Auch
die, das sind nur 20 Drehtage, aber wir wohnen jetzt ja nicht mehr so weit auseinander entfernt. Das sind jetzt knapp 40, 45
weil
Kilometer.
Weil sie nach Bayern gezogen sind.
Genau. Und es ist aber eine sehr enge Arbeitsbeziehung vor allem. Und dass wir auch zusammenhalten, hilft uns auch natürlich beim inhaltlichen Arbeiten, beim Kampf um die Rollen oder um Geschichten und so. Das ist schon rundum toll.
Sie sind da der Saarländer. Mhm. Er ist der Bayer. Sie waren es bei Stefan Becker auch natürlich mit diesem saarländischen Dialekt. Sie sind aber nicht im Saarland entdeckt worden, in Anführungsstrichen, für den Tatort, sondern in der Zeit, als Sie in Berlin gelebt haben. Zählt man vielleicht dann im Ausland mehr?
Ich behaupte ja, dass ich die Rolle nicht bekommen hätte, wenn ich noch im Saarland gewohnt hätte. Das glaube ich schon, dass das eine Rolle gespielt hat, dass Sie gesehen haben, naja, draußen hat das auch zu was gebracht. Dann können wir den ja mit der Produktion auch sozusagen als Botschafter in die Welt entlassen.
Der Prophet dann, und so, ne?
Ja, so ein bisschen ist das so. Ja.
Jetzt sind Sie ja eben da eine Zeit lang in Berlin gewesen. Sie haben auch in einem Oscar-Kurzspielfilm mitgespielt, einen SS-Offizier in dem Film Spielzeugland. Sie waren in Stauffenberg. Also Sie haben verschiedene Dinge dann auch über den Tatort und über den Mundartschauspieler hinaus gemacht, haben jetzt für sich aber nicht mehr den Schwerpunkt Schauspielerei gewählt. Darüber reden wir gleich noch intensiver. Aber liegt es auch ein bisschen daran, dass man vielleicht nicht die großen Angebote bekommt, weil man immer verbunden wird mit diesem Mundarttyp, mit diesem Saarländer?
Muss ich jetzt zwei Sachen voneinander trennen. Das eine ist, ja, ich habe berufliche Weichenstellungen vorgenommen, weil ich nicht ausreichend gute Angebote hatte, weil es einfach nicht zu wollen war. Es war nicht beizuzwingen, dass es so in der Branche für mich läuft, dass ich damit vernünftigerweise meinen Beitrag zum Familieneinkommen leisten kann und auch nicht zufrieden war. Ob das jetzt wiederum mit dieser Dialektgeschichte zu tun hat, das weiß ich einfach nicht. Da kann man nur drüber spekulieren. Also ich finde, in Deutschland ist man schnell dabei, gerade in unserer Branche zu behaupten, ich stecke in der Schublade drin und da will mich jetzt keiner mehr. Und man muss auch sagen, man kann ganz gutes Geld damit verdienen, in der Schublade drin zu hocken, weil man sich darauf verlassen kann, dass man für den und den Typ, solange man den darstellt, auch zuverlässig gebucht wird unter Umständen. Das darf man auch nicht vergessen. Ich vermute schon, dass es bei mir eine Rolle gespielt hat. Vielleicht wäre es einfacher gewesen, ich wäre ein Bayer gewesen mit sowas oder ein Norddeutscher, also so Dialekte sind die, oder Berliner, die ganz gerne genommen werden und das Saarländische dann vielleicht zu exotisch und zu spießlich auch als im Image ist. Aber da kann ich ja drüber spekulieren, ob es daran lag, ob das wirklich so war. Ich weiß nicht, warum Leute mich nicht besetzt haben. Das sagen die einem ja nicht.
Gregor Weber, wir reden gleich über diesen anderen Teil in Ihrem Leben. Sie sind mittlerweile auch noch Koch und Buchautor, das vertiefen wir gleich. Aber zuerst hören wir die erste Musik, die Sie uns mitgebracht haben, Tom Waits, Jockey Full of Bourbon. Was verbinden Sie damit?
Speziell dieser Song von Tom Waits ist ja die Musik zur Eingangssequenz des Films Down by Law von Jim Jarmusch. Und den habe ich damals mit 18, glaube ich, der ist von 86, ja, habe ich den im Kino gesehen. Und das war der erste zeitgenössische Film. Ich habe bis dahin eigentlich nur alte Filme geguckt, der mich echt umgehauen hat. Und wo ich dachte, boah, es gibt ganz andere Ausdrucksformen, als ich das so bisher kennengelernt habe in der Provinz. Und es gibt ein ganz anderes Leben da draußen. Und irgendwie noch, obwohl die Zeiten modern und eigenartig sind, gibt es immer noch sowas absurd, künstlerisch, bohemhaft, abenteuerliches, solche Reisen ins Nichts und irgendwie nach Amerika und moderne Western und aber auch so unglaublich komisch. Und das hat mich, also diese Musik hat mich so mitgenommen, dass seit diesem Film Tom Waits mein absoluter Lieblingsmusiker ist.
Tom Waits, von dem wir noch mehr hören werden, hier im Doppelkopf in HR2 Kultur mit Karin Fuhrmann und Gast Gregor Weber, dem saarländischen Tatortermittler, aber vor allem heute dem Autor Gregor Weber und dem Koch. Was hat Sie, Herr Weber, eigentlich mit Mitte 30 dazu gebracht, als Schauspieler sich an den Kochtopf zu begeben?
Das war einerseits ganz klar ein Karrierestau. Das ging nicht mehr richtig weiter und es war nicht absehbar, dass sich das in irgendeiner Weise ändert. Und man ist ja auch ausgeliefert in der Branche. Man kann ja aktiv nichts tun. Also man kann nichts falsch machen. Das habe ich, glaube ich, nicht. Ich war nie betrunken am Set. Ich habe nur meinen Text gekonnt. Ich bin eigentlich immer gut gelaunt, wenn ich Arbeit habe. Ich glaube, ich habe auch fast alles okay gespielt und manches auch gut. Aber es ging halt, es kam halt, es ging nicht. Es ist nichts passiert. Und das war das eine, dass ich einfach mein Leben wieder auch in der Hand haben wollte. Ich habe gesagt, ich muss einfach irgendwas anderes noch können.
Sie haben Familie
nicht.
Auch mit zwei Kindern?
Ja, 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 ja. Und das ist irgendwie, man fühlt sich auch so überflüssig dann als Familienvater. Man sagt, ja, und die Kinder fragen dann auch, was bist du eigentlich vom Beruf? Das kommt ja dann, ne? Schauspieler, ja, das kann ich aber nirgends sehen, weil du spielst ja nicht. Und wenn, dann bist du irgendwo beim Drehen, mal selten, aber das sind ja, also es war so eine absurde Situation und ich habe mich dann einfach nicht gut gefühlt. Mit mir war auch wirklich unglücklich über weite Strecken.
Und warum dann Koch?
Ja, das waren so verschiedene Aspekte. Das eine war, dass ich durch meine Frau mit Ende 20 überhaupt erst so das Interesse entdeckt habe an gutem Essen und guter Küche. Ich habe mich vorher eigentlich im Wesentlichen ernährt, so die Kampfkraft erhalten durch Zuführung von Eiweiß und Proteinen und Kohlenhydraten und egal in welcher Form. Und das war das eine. Und das andere war, dann haben Freunde von uns ein Restaurant eröffnet plötzlich. Und es fing ja auch so in den 2000er Jahren dann irgendwann so dieser Kochboom an. Dann hatte ich irgendwann mal ein Buch gelesen von dem Anthony Bourdain und fand das irgendwie faszinierend, die Welt. Und dann war so ein ganz praktischer Aspekt, ich meine, gut kochen können ist jetzt grundsätzlich schon mal kein Schaden im Leben. Und es ist tatsächlich ein extrem krisenfester Beruf. Und es ist was Handwerkliches. Ich hatte auch vorher über 1000 andere Sachen nachgedacht, mal doch noch ein richtiges Studium machen oder so. Das ist alles auch, sind wieder so Luftschlösser und du kommst damit auch wieder nur in so einen ungefähren Raum und das ist viel zu kompliziert, dauert auch zu lang. Wer soll das
und
finanzieren?
Ob's was wird.
Und ob es was wird und vielleicht bist du doch zu blöde dafür und so weiter und so weiter. Und das waren dann so 1000 kleine Sachen, die mich immer weiter in diese Richtung geschoben haben. Und dann haben wir durch eine Kindergruppe den Bruder einer Mutter kennengelernt, der Koch war und Küchenchef bei Kolja Kleberg im V damals, den Florian Löffler. Und das war dann so ein entscheidender Sprung. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ich will das können. Und habe dann mit dem Florian gesprochen und ich kann nicht mal bei euch ein Praktikum machen im V. Und dann kam eins zum anderen und dann zack, habe ich da auf einmal eine Lehre gemacht.
Ja, aber das heißt jetzt, wenn schon Koch, dann richtig? Sie sind dann gleich ins Sterne-Restaurant gegangen für die Lehre.
Ja, weil ich nach diesen 2 Jahren oder ja fast 2 Jahren Erfahrung in dem anderen Restaurant für mich einfach entschieden habe, da kriegt man eine wahnsinnig gute handwerkliche Basis in so einem Restaurant. Wenn ich die Chance dazu kriege, möchte ich das da machen.
Wodurch sieht man das oder woran merkt man das? An welchen Kochtechniken? Oder?
Weil in Restaurants dieser Klasse einfach nicht mit Convenience gearbeitet wird, sondern alles im Haus hergestellt wird. Das heißt, ich weiß, das birgt in sich schon die Vermittlung von unglaublich viel grundsätzlichem Handwerk, weil die eben sagen, ich kaufe nicht Nudeln, wir machen Nudeln. Wenn es bei uns Nudeln auf der Karte gibt, dann stellen wir die selber her. Wenn wir Eis auf der Karte haben, stellen wir das selber her. Und dann natürlich dazu noch das auf dem Niveau, dass es einen Stern hat, wobei es also auch unterhalb eines Sterns in dem Bereich sind, mit so 15, 16 Punkten im Gourmillon. Da gibt es schon unglaublich viele sehr, 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 sehr gute Küchen mittlerweile in Deutschland, die noch keinen Stern haben und in denen sich eine Lehre absolut auszahlt. Auch das Essen gehen dort sich sehr auszahlt.
Muss man allerdings auch bezahlen. Sind Sie denn dadurch auch zum Gourmet geworden? Also, dass Sie jetzt auch keine Nudeln aus der Packung mehr zu Hause kochen und essen können? Oder?
Nee, so extrem ist es nicht. Aber ich bin sehr viel bewusster geworden, was Ernährung angeht. Also sicherlich schon auch durch die Kinder achtet man da mehr drauf. Meine Frau ist da auch ganz sehr achtsam, weil aber bei uns steht Genuss immer im Vordergrund und bei uns kommt auch mal eine Tiefkühlpizza auf den Tisch.
Eine Pizzaküche war ja auch eine, die Sie in Ihren Reportagen aus den 10 deutschen Küchen aufgegriffen haben. Sie haben nämlich dann aus dem Kochsein auch schon das Autorentum geboren und haben ein Buch geschrieben, Kochen ist Krieg heißt es. Das ist 2009 erschienen und das sind Reportagen eben aus ganz unterschiedlichen deutschen Küchen, wo zwischen Schiffskombüse und Pizzabäckerei, Sternerestaurant sowieso so ziemlich alles dabei ist. Sie haben das genannt, Kochen ist Krieg. Warum? Mhm. Was geht da ab mit den Kochlöffeln?
Naja, das ist natürlich so, ich kannte den Spruch vom Film, dass irgendwie immer unterschiedliche Regisseure, denen das dann zugesprochen wird, dass sie das gesagt hätten, Film sei Krieg. Was man natürlich damit ausdrucken will, ist, dass in diesem Beruf, in diesem Arbeitsfeld wird auf Einzelschicksal keine Rücksicht genommen. Hier geht es ums große Ganze, um die Qualität, um Kunst, um Wahnsinn und wer stirbt, stirbt und wer überlebt, ist stark und gewinnt Sterne und blablabla. Aber tatsächlich habe ich diesen Satz in der Lehre gehört. Und zwar an einem der ersten Abendservices samstags, in denen ich richtig mitgekocht habe. Und die Hütte war also rappelrumpelvoll und so richtiges Berliner Sterne-Restaurant-Publikum, Filmstars, Politiker, also nur Prominente und ein Wahnsinnsdruck im Kessel in der Küche und wie irre musste man da Essen schicken.
Da müssen die Abläufe auch
und,
stimmen.
Ja, alles muss stimmen. Und ich war also völlig am Ende und durchgewalkt am Ende, dann nach 4,5, 5 Stunden Service. Und dann haben wir so ein Herd geputzt und dann guckte mich der Kollege von gegenüber vom Herd, guckte mich an so und lachte und sagte, Alter, was hast du denn gedacht, wo du hier bist, ey? Kochen ist Krieg. Und das ist so hängen geblieben und das habe ich auch der Lektorin damals erzählt und das kommt auch im ersten Kapitel in verkürzter Form vor und dann haben die gleich gesagt, das ist der Titel, Kochen ist Krieg.
Ja, es hört sich auch realistisch an, nachdem auch, was Sie schildern in dem Buch, ist es wirklich ein Kampfplatz scheinbar, zumindest in manchen Küchen.
Sind ja auch viele, also man muss ja sagen, diese Küchenorganisation kommt ja aus der Militärküche, das ist die Trossküche, so ist die organisiert, deswegen heißt das auch Posten oder im Französisch Partie und im Englischen zum Beispiel ganz klassisch der Posten. Kochenkoch, wie der im Deutschen heißt,
der
heißt
was?
Im Englischen der Line Cook, also der Frontkoch. Das ist der zum Beispiel, der Posten ist Entremetier, der macht alle Beilagen und der einfache Koch, der niedrigste Dienstgrad da dran, das ist der Commis, das ist der Postenkoch. Und dann gibt es den Demi-Chef de Partie oder den Chef de Partie, der ist verantwortlich für diesen Posten und das sind die drei Postenköche. Und die machen das an dem Abend.
Und das muss natürlich auch strikt durchorganisiert sein. Sie haben sich aber auch in andere Küchen eingeschlichen, haben auch den Kochlöffel geschwungen in der Küche des Bundespräsidenten. Mhm. Haben Sie vielleicht erstens gehofft, dass es ein bisschen beschaulicher zugeht oder dass Sie vielleicht auch Geheimnisse erfahren?
Ich fand das einfach spannend, wie die dort organisiert sind, beziehungsweise es ist ja erstmal nur einer allein, der sich dann Personal dazu holen darf, wenn er größere Aufgaben zu bewältigen hat. Und auch, das ist natürlich eine ganz andere Finanzstruktur auch, so eine Küche, weil der muss ja kein Geld verdienen mit dem Essen. Das weiß der auch, dass das ein Riesenunterschied ist zu einer Restaurantküche oder selbst zu einer Kantine, die auch wieder was anderes, anderen wirtschaftlichen Organisationsgrad hat. Das hat mich natürlich interessiert. Ach, Geheimnisse, klar, also worauf muss der achten bei Staatsbanketten? Das ist natürlich, der muss sehr stark auf religiöse Einschränkungen Rücksicht nehmen, auf kulturelle Einschränkungen Rücksicht nehmen, muss manche Dinge mit dem Protokoll sehr genau absprechen. Geht das, geht es nicht? Haben die Wünsche? Also das ist ja praktisch Diplomatie am Kochtopf, was der da betreibt.
Kommt da auch der Vorkoster, weil so von wegen Giftmischer und so?
Er sagt, also in Deutschland kaum, sagt, das ist also wirklich nur Leute aus sehr entfernten, sehr unsicher auf ihrem Thron sitzenden Regime, da kommt mal einer vorbei und guckt nach. In der Regel nicht. Aber er macht es für den Bundespräsidenten durchaus sehr, sehr weit weg in Ländern mit schwierigen hygienischen Umständen oder schwierigen ernährungstechnischen Umständen. Da guckt er schon nach. Das ist Teil seiner Arbeit, in der Küche zu prüfen. Und er gibt dann auch ans Protokoll weiter. Also pass auf, ich möchte gerne, dass der Präsident heute Abend folgende Sachen möglichst nicht isst. Wenn ihr das diplomatisch geschickt irgendwie begründen könnt, es wäre mir lieber, er würde von dem und dem und dem bitte die Finger lassen.
Das hört sich jetzt aber ein bisschen so an, Gregor Weber, mittlerweile auch Koch, sonst Schauspieler und auch mittlerweile Buchautor, als gäbe es einen ziemlichen Widerspruch zwischen diesem, ja, was man auch so zu Hause gerne mal zusammen gemütlich kocht und dann besinnlich isst und genießt und das macht einfach Spaß, als und eben diesen Widerspruch zu diesem professionellen Kochen, ja, was ja scheinbar wirklich irgendwie einfach nur ein Mordsorganisationsapparat ist, an dem alles ineinander greifen muss, ja, und vor allen Dingen funktionieren.
Ja, das macht Spaß, das macht auch Spaß,
trotzdem
aber
Spaß.
Das ist wahnsinnig anstrengend. Mhm. Das ist wie Extremsport. Man kann das schon vergleichen. Oder ich habe in einem anderen Zusammenhang gesagt, der Postenkoch ist der Infanterist der Gastronomie. Das ist mir so wie beim Militär kann man auch im Büro sitzen oder im Nachschub oder Logistiker werden oder Pilot. Aber wenn man Fallschirmjäger sein will oder Gebirgsjäger, dann muss man sich darauf gefasst machen, dass es anstrengend ist. Aber seinen eigenen Reiz hat, weil man vielleicht extremere Sachen kennenlernt. Und das ist da auch. Man muss unglaublich schnell und präzise arbeiten. Und vor allem, also wie Sie eben schon sagten, alles muss ineinander passen. Man muss ständig darauf achten, wie weit sind die anderen, was braucht der Kollege jetzt gleich von mir, wann muss ich fertig sein, damit der damit weitermachen kann und so. Und das ist auch ein tolles Gefühl, wenn man das im Griff hat.
Und hinterher essen geht dann gar nicht oder kann man das auch dann noch sagen, ja und an dem und dem Punkt habe ich da mal Luft und dann setze ich mich hin und genieße das so, als hätte ich es mir jetzt selber zu Hause in aller Ruhe zubereitet?
In der Küche, im Betrieb? Nee, das geht ja nicht. Nee, es gibt ja eine Pause dann. Also man muss sich das so einrichten, irgendwann vorm Service ist dann die Mittagspause, die ist meistens abends, vorm Abendservice. Und da macht man Personalessen vorher. Also so war das im V auf jeden Fall. So ist das in den meisten besseren Restaurants. Ist das auch so. Dann kochen die Köche, kochen das Personalessen für Service und Küche. Und dann sitzt man sich abends nochmal zusammen hin und isst. Oder vielleicht nochmal nach dem Service in Läden, die nicht zu spät Service-Schluss haben, die vielleicht schon um 22 Uhr sicher raus sind. Vielleicht essen die dann auch nochmal was. Im V war es meistens zu spät, um dann nochmal was zu essen. Und das versucht man dann schon auch zu genießen, natürlich, klar.
Und kriegen Sie denn Ihre Kinder, das frage ich jetzt durchaus auch als Mutter, dazu, so richtig leckere Sachen auch mal zu probieren, die vielleicht eben aus gekochtem Gemüse bestehen oder Ähnlichem, was Kinder ja normalerweise hassen?
Es war lange sehr frustrierend für uns beide, für meine Frau und mich, weil nichts gefruchtet hat oder nicht viel. Und jetzt auf einmal zahlt es sich aus. Also jetzt sind meine Kinder 11 und 13. Und die sind ziemlich experimentierfreudig geworden, wobei bei meinem Sohn die Einschränkung herrscht, er isst praktisch so gut wie kein Obst und Gemüse, woran wir arbeiten, sehr intensiv. Es kommt auch etwas Bewegung in die Sache, aber der isst zum Beispiel wahnsinnig gerne Fisch und Meeresfrüchte, alles, wirklich alles, auch so abstruses Zeug wie Muscheln und hat auch mal eine Auster probiert und beißt auch mal in eine Hummerschere oder in einen Krebs rein, wenn es mal sowas irgendwo gibt. Und unsere Tochter ist jetzt, die ist sehr stark vegetarisch orientiert und die hat jetzt sehr entdeckt Asia-Küche, weil meine Frau kocht das auch sehr gerne und sehr gut wir orientieren uns alle eigentlich ein bisschen stärker vegetarisch seit einiger Zeit und da ist die ganz scharf drauf, also es kann auch gar nicht scharf und säuerlich genug sein, um das zu essen.
Immerhin, ja. Ungewöhnliche Kindergeschmäcker. Und wenn Sie an sich als Kind denken, war das denn was, wo Sie sagten, ja, ich habe auch schon immer Sachen gerne gegessen, die ein bisschen ungewöhnlich waren oder die besonders intensiv geschmeckt haben?
Ich war schon auch als Kind so der klassische Kinderessspießer ganz lange. Also ich habe ja auch grundsätzlich mit großer Begeisterung im italienischen Restaurant Schnitzel bestellt. So zum absoluten Depressionsauslöser meiner Eltern. Ne? Ist doch mal was Italienisches. Und so. Aber
Mutters Küche war nicht das Beste.
Mutters Küche war okay. Meine arme Mutter, das war auch nicht einfach. Meine Mutter hat natürlich, muss ich auch dazu, muss ich immer in Schutz nehmen, weil mein Vater hat sehr lange hart körperlich gearbeitet und dann mit 30 etwa aufgehört damit, hat sich ins Angestelltenleben rübergerettet und hat aber so weiter essen wollen. Und das war gesundheitlich nicht besonders schlau von ihm. Und meine Mutter musste also viele Jahre lang sehr extrem auf alles achten, damit der wieder ins Lot kommt. Und das hat natürlich für alle in der Familie bedeutet, weil die konnte ja jetzt nicht 5 verschiedene Essen dann machen für alle. Da war ich nicht immer so begeistert. Ich hätte es gern als Kind sehr viel fleischiger gehabt. Ich habe aber, glaube ich, schon früh war ich dann schon ganz experimentierfreudig auch beim Essen. Also das schon, aber es hat sich dann wieder verspielt. Also wie gesagt, so zwischen 20 und 30 war ich ein furchtbarer Esser. Also ich habe alles gegessen, egal rein damit. Und das Essen bei mir ist ein bisschen egal. Ja, Hauptsache satt. Hauptsache heiß, fettig und satt.
Kochen ist Krieg. Das ist das Buch, über das wir jetzt gesprochen haben. Das hat sich gut verkauft, ist auch ein Spiegel-Bestseller geworden. War das der Auslöser zu sagen, wow, das läuft ja, da mache ich weiter, ich schreibe mehr?
Natürlich muss man sowas immer im Blick haben, kann ich davon auch leben und gerade mit Familie. Aber der Traum zu schreiben, habe ich gelernt, der war bei mir schon ganz alt. Also ich glaube, das war auch eigentlich der Ursprung des Schauspielerseins, war, dass ich eigentlich schreiben wollte, aber mich nicht getraut habe. Und dann mache ich halt andere Kunst, die so irgendwie nah dran ist, auch mit dem Wort und alles. Und ich bin heute in der Rückschau nicht undankbar für die Laufbahn als Schauspieler. Und es hilft natürlich bei Lesungen. Es hilft mir, glaube ich, auch die Erfahrung mit dem Drehen. Hilft mir sehr beim Dialogeschreiben, jetzt beim Roman dann speziell. Aber es war, glaube ich, das Schreiben, was ich immer wollte. Und meine Frau schreibt ja schon sehr lange. Und das habe ich immer mit einem gewissen Neid auch betrachtet und dachte, boah, was für eine tolle Arbeit. Was für eine tolle Arbeit. Kann auch extrem frustrierend sein. Und ist mühselig und ist auch nicht einfach und so. Aber ich finde es nach wie vor vielleicht für mich auf jeden Fall fast den schönsten Beruf, den man überhaupt nur ausüben kann. Weil man auch so viel lernt. Durch Recherchen und durch Themen und mit Gesprächen führen mit Leuten und sich überhaupt erstmal umtun. Wen fragt man denn da? Wer kennt sich denn mit sowas aus? Und was Profis dann zu erzählen haben, da sitze ich oft, könnte ich stundenlang da nur zuhören und sagen, Wahnsinn, Wahnsinn, was für ein Leben, was für Erfahrungen, was für Kenntnisse und also da nimmt man unheimlich viel draus mit und ich finde das eine wahnsinnig befriedigende Arbeit.
Jetzt haben Sie schon so ein bisschen angedeutet, wie Sie gearbeitet haben an dem Roman, über den wir gleich sprechen, Feind, Berührung, ein Krimi. Das wird das Thema sein, gleich nach der nächsten Musik. Das ist wieder Tom Waits, wie schon angekündigt, Singapur. Was verbinden Sie mit diesem Song?
Entscheidend ist für mich die allererste Textzeile, We sail tonight for Singapore. Das war der große Traum von meiner ganzen Kindheit, irgendwie Kapitän sein. Ich dachte, das geht auch noch auf so großen Segelschiffen. Ich habe das also überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, dass das Containerfrachter heute sind oder damals auch schon waren und habe mir so ein abenteuerliches, durch Wüste Stürme von Piraten bedroht und das habe ich mit dem Song so ein bisschen ins Erwachsenenleben rüberretten können und bin unter anderem auch wegen diesem Traum dann zur Marine gegangen nach dem Abitur. Aber wir sind nicht bis nach Singapur gefahren, leider.
Singapur von Tom Waits. Dieser Song hat meinen Gast hier im Doppelkopf in HR2 Kultur, den Gast Gregor Weber, zur Marine getrieben, wie wir gehört haben. Jetzt sind Sie ja eben auch eigentlich Koch und eigentlich Schauspieler und auch beides immer noch Schauspieler eben im saarländischen Tatort. Haben Sie denn, wenn Sie gesagt haben, mit der Marine sind Sie nicht bis Singapur gekommen, aber haben Sie denn auch schon mal das Kochsein und das Schifffahren verbunden, außer in diesem Buch Kochen ist Krieg in der Reportage die Schiffskombüse?
Nee, leider nur in dem Buch, aber irgendwann hatte ich mal so die Idee, ich könnte mal nachfragen, wenn vielleicht nochmal der Arvid Fuchs versucht, irgendeine Nordwest-Nordost-Südost-Südwest-Passage zu finden und meine Frau mir das erlaubt, ob ich den dann frage, ob er mich als Schiffskoch mitnehmen will.
Ist dann der Name vielleicht hilfreich bei sowas? Also wenn Sie Arvid Fuchs anrufen, sagen hier der Gregor Weber oder auch in der Bundespräsidentenküche anfragen, kommt man da leichter rein, als wenn Sie jetzt einfach nur ein normaler Bürger wären?
Na gut, bei der Bundespräsidentenküche hat mir was anderes geholfen, dass ein guter Freund von uns Journalist ist und der Christoph Schwennicke und damals Leiter der Parlamentsredaktion der Süddeutschen war und deswegen Kontakt zum Protokoll hatte und mir dann ein Entree gemacht hat zum Protokollchef beim Bundespräsidialamt, der dann aber zu mir sagte, unser Koch nimmt Sie nur rein, wenn er Lust hat, sage ich Ihnen gleich. Und da war ausschlaggebend, dass ich auch Koch bin. Mhm. Der hat also sofort gesagt,
kein
wenn
Promi-Faktor.
Ich nicht Koch gewesen wäre, hätte er keinen Bock gehabt, weil er so schlechte Erfahrungen macht mit Journalisten. also Food-Journalisten, die über ihn geschrieben haben. Das war so ein Punkt. Das hilft bestimmt hier und da, würde ich jetzt. Bei Arvid Fuchs kann ich mir das auch nicht vorstellen, weil der wird wissen wollen, ob ich nicht seekrank werde, ob ich kochen kann und ob ich auf so einem Schiff nichts falsch mache. Also das wird für den wichtiger sein.
Das wäre auch durchaus sinnvoll, wahrscheinlich in dem Fall es so zu sehen.
Ist auch, glaube ich, mit ein Grund, warum Arvid Fuchs von allen Expeditionen lebend wieder nach Hause gekommen ist.
Gregor Weber, Sie sind jetzt überwiegend Autor, das sagen Sie selber von sich. Schauspieler sind Sie natürlich auch, das bleiben Sie auch, aber Sie haben jetzt einen Krimi herausgebracht, Feindberührung, einen Krimi geschrieben. Das ist Ihr neuestes Betätigungs- und Hauptbetätigungsfeld. Ich habe kürzlich ein Interview mit Donna Leon gesehen, in dem sie gesagt hat, man kann nur über Dinge schreiben, von denen man wirklich etwas versteht. Jetzt sind Sie seit 10 Jahren Tatortermittler. Da kommt ja auch einiges an kriminologischen Erkenntnissen zusammen über die Jahre, denke ich. Deswegen klar, Krimi?
Ja, wie Sie habt, ist ein Genre, das mich schon von früher Jugend ab fasziniert und bewegt hat. Ich habe damals diese ganzen schwarzen Serie-Krimis gelesen von Dashiell Hammett und so weiter. Und das ist mir immer geblieben als Genre, das ich einfach mag. Im Film geschrieben, in jeder Form. Und ich habe auch zu Beginn, als ich mit Kochen ist Krieg angefangen oder generell mit dem Schreiben angefangen habe, wusste ich auch, ich werde irgendwann den Schritt machen und werde einen Kriminalroman schreiben wollen. Ich brauche bloß eine Idee. Und klar war das hilfreich. Ich habe eben durch die Tatort-Dreharbeiten eine Freundschaft geschlossen mit mehreren Polizisten im Saarland, zum Teil auch sehr enge Beziehungen über Jahre, die geblieben sind.
Leute, also das heißt, wir sind doch immer echte Polizisten mit am Set und sagen, ja, mach so, mach so?
Ja, wir haben die schon als Fachberatung, speziell in diesem Bereich so Spurensicherung, weil das ist extrem diffizil, das vernünftig darzustellen. Und das sind bei uns, waren das Leute von der Landespolizeidirektion Saarbrücken, von der Tatortbereitschaft. Die kommen dann auch mit ihrem ganzen, mit ihrem Equipment und so, weil das hat man als Filmrequisit gar nicht so einfach da und zeigen dann auch mal, wie sowas überhaupt geht, damit es nicht völlig bescheuert aussieht. Und haben da auch sehr viel Fachberatung, zum Beispiel was so Blutspuren angeht. Wie sieht sowas überhaupt aus? Das ist ein guter Freund von mir, der Gerhard Vogelgesang, der ist irgendwo auch ein Spezialist da drin, speziell in diesen Blutbildern, der extrem viel daraus lesen kann, wie solche Spritzer an der Wand und wie der da, also Rückschlüsse auf den Tathergang auch sehr präzise und sehr umfassend auch nur aus so einem Spurenbild nehmen kann. Das finde ich auch extrem faszinierend.
Und das hat Ihnen dann auch geholfen, diesen Krimi, sagen wir, sachverständig zu schreiben?
Ja, ich habe auf jeden Fall, ich weiß einfach, ich kann den anrufen und fragen, wenn ich mit was unsicher bin oder was überhaupt mal wissen will und sage, das müsste so und so was aussehen in der Art und Weise oder ich möchte den Tathergang an der Hand der Spuren belegen können, wie müsste dann das Bild aus sein, was die da vorfinden, so Geschichten. Es sind aber nicht nur das, sondern auch viele Gespräche überhaupt mit Polizisten. Wie sehen die ihren Beruf? Was erleben die so? Wie erleben die ihre Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz in der Bevölkerung? Also es waren Massen von Gesprächen über die Jahre, wenn mich das auch interessiert und wie ich diesen Beruf für mich auch mal so selber in Erwägung gezogen habe und den heute auch immer noch faszinierend finde. Sehr schwierig und bestimmt auch oft frustrierend, aber ich finde das nach wie vor einen ganz, ganz faszinierend und wichtigen Beruf. Polizist.
Und sag mal, in dem Schaffen von Charakteren haben Sie sich ja auch im Tatort schon geübt, indem Sie eben dem Stefan Deininger ja auch eine Rollenbiografie verpasst haben oder sich selber überlegt haben, was ist das eigentlich für ein Typ, dahinter steckt. Und das haben Sie natürlich in so einem Krimi, müssen Sie das ja noch sehr viel intensiver machen mit den Figuren, die da auftauchen. Es ist aber auch das Thema, es geht um einen deutschen Soldaten, der in Afghanistan verletzt wird oder mehrere Soldaten auch beim Afghanistan-Einsatz spielen eine Rolle, der rutscht dann später ins Drogen- und Rotlichtmilieu. Es geht um Vorgänge in einer Bundeswehreinheit bei den Fallschirmjägern. Das sind natürlich sehr viele verschiedene Felder. Ja. Verstehen Sie von denen auch allen was?
Ja, ich will mich jetzt nicht zum Profi über alle Themenfelder aufwerfen. Es gibt natürlich auch das Rockermilieu, da habe ich mich jetzt wirklich nur über Literatur und Filme und so weiter ein bisschen kundig gemacht und ansonsten ist das viel Fantasie. Wir sind ja auch, das ist Fiktion, ist auch letzten Endes ist es immer Fiktion, ist immer Fantasie. Bei der Bundeswehr habe ich mich sehr intensiv umgetan, weil mich das Thema schon auch lange interessiert, also seitdem die Bundeswehr, sag ich mal, eine Einsatzarmee geworden ist, das beschäftigt mich immer wieder, weil ich grundsätzlich ein großer Freund des Gedankens Wehrpflicht bin. Eine Armee, die aus Bürgern besetzt ist und das finde ich schon wichtig. Das finde ich einfach schon wichtig. Also das eine ist eine gesellschaftliche Pflicht. Ich bin also auch ein Freund eines sogenannten Dienstjahres für Männer und Frauen, in dem man sich aussuchen kann. Da kann man eine Riesenpalette, alles was früher Zivildienst abgedeckt hat, bis zu Friedensdienste und Entwicklungshilfe und so weiter, bis zu Militärdienst oder auch Feuerwehr und so weiter. Finde ich, das könnte man alles zusammenfassen und sagen, hier, das ist die Palette, such dir was aus, das machst du 12 Monate. Finde ich eigentlich gut.
Aber darüber kam so diese Bindung auch zu diesem Thema Bundeswehr.
Ja, und dann habe ich als mir dann so klar war, ich möchte in dieser Richtung was erzählen, habe ich mich dann einfach drum bemüht. Bei der Saarlandbrigade, die gibt es tatsächlich, das ist die Luftlandebrigade 26, die sind im Wesentlichen im Saarland stationiert, die haben einen einzigen Standort auch noch in der Pfalz, in Zweibrücken. Sind 3.500 Mann, die gehören zur Division Spezielle Operationen und sind eigentlich, sind an allen Auslandseinsätzen der Bundeswehr beteiligt gewesen. Von Kambodscha angefangen bis jetzt Afghanistan mehrfach, sind jetzt auch gerade wieder mit 650 Soldaten in den Ausbildungs- und Schutzbataillonen in Afghanistan. Und da habe ich erstmal so Gespräche geführt und war beim Presseoffizier und dann hat sich daraus eigentlich ergeben, dass die immer sagten, wenn sie es genau wissen wollen, machen sie doch mal eine Reserveübung. Und ich sage, ach, geht das? Ich war doch bei der Marine, ich habe doch keine Ahnung, es war alles so lange her. Sagt er, ach, wir finden irgendwas, was sie können. Und das war lustigerweise das Kochen. Dann hat er gesagt, das ist klasse, da kann ich sie nämlich sofort zum Unteroffizier machen, weil sie eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Und dann sind sie bei uns jetzt ab sofort offiziell Verpflegungsunteroffizier, Streitkräfte heißt das.
Aha, und dann haben sie das mitgemacht und einfach darüber auch Gespräche und Kontakte bekommen
Leuten,
die in Afghanistan waren.
Habe das auch offen gehandelt. Dann sagt, ich denke drüber nach, ich würde gerne einen Roman schreiben, der sich mit dem Thema befasst. Und dann habe ich da jede Menge Gesprächspartner gehabt über die Zeit und auch Leute, die das mal so gegengelesen haben, wenn ich dann diese Afghanistan-Abschnitte geschrieben habe. Und man sagt, kannst du mir mal sagen, haut das hin, ist das realistisch und so. Wobei die Situation, die ich in diesen Rückblenden schildere, ist konstruiert. Das ist nicht eine Alltagssituation.
Dieser kleine Junge, der mit Bomben behängt an der Leiche seines Vaters sitzt und die Soldaten versuchen zu verhindern, dass das Ganze in die Luft geht.
Genau, da habe ich natürlich bewusst eine Situation konstruiert, die ein spezielles, vielschichtiges Problem aufwirft. Ein rein praktisches Problem, diese Bombe zu entschärfen, aber natürlich auch ganz deutlich moralisch-ethische Fragen aufwirft, weil das, was sie da gerade tun, eigentlich jedem Befehl widerspricht. Sie sollen nämlich an sowas einfach vorbeifahren. Und sie sagen aber, das können wir nicht, weil es ist ein kleines Kind. Das kann ich nicht hier mitten in der Wüste stehen lassen mit einer Bombe um den Hals und dann noch schlafen. Und dadurch kommen dann Ereignisse in Gang, die katastrophal sind. Das ist eine Situation, die Bundeswehr so natürlich nicht unbedingt vorfindet. Das ist alles sehr viel banaler und auch schrecklicher, was die tatsächlich erleben.
Haben Sie denn da auch, sicher, man hört auch oder man liest auch in dem Roman einen großen Respekt gegenüber solchen Einsätzen, gegenüber den Soldaten auch heraus. Ja. Aber würden Sie sagen, ja, es ist vielleicht sogar ein Stück Bewunderung drin, dass die sowas machen? Oder würden Sie sagen, um Gottes Willen?
Ich finde das schon in gewisser Weise bewundernswert, wenn Menschen solche Risiken eingehen für Überzeugungen. Das gilt ja auch für Polizeibeamte, das gilt für Sozialberufe, das gilt für medizinische Berufe, Pflegeberufe, für die Feuerwehr. Also das ist auch Lehrer, wenn sie tolle Lehrer sind. Das ist so, finde ich, schon bewundernswert, wenn Menschen sowas tun. Dass da nicht bei jedem die Motive so astrein sind, auch bei der Bundeswehr, das ist ja klar, es sind Menschen. Und dass das auch nicht alles nette Leute sind, das ist auch klar. Aber eine andere Frage finde ich natürlich, wie politisch sinnvoll sind tatsächlich diese Einsätze? Diese Frage kann man stellen, muss man auch stellen. Und ich finde aber, man kann das voneinander trennen. Das finde ich ganz wichtig. Und das ist was, was wir in Deutschland lernen müssen, also in diesen Realitäten. Man darf gegen Einsätze sein, man darf sogar vollständig gegen die Armee sein. Aber man darf nicht diese Leute im Regen stehen lassen mit den Erlebnissen, die sie dort haben, weil die sind nicht freiwillig dort. Die werden dort hingeschickt und zwar auch nicht von irgendeinem General, noch nicht mal vom Verteidigungsminister, sondern von unseren Abgeordneten. Die werden vom Parlament nach Afghanistan geschickt. Und das sind Politiker, die wir gewählt haben. Und dazu muss man auch denen gegenüber Haltung beziehen, finde ich.
Das ist auch sicher eine Botschaft in dem Roman, dass einfach klar wird, wie solche Erlebnisse in Afghanistan jemanden belasten können und wie auch, sag mal, wie wenig Verständnis im Umfeld häufig da ist, weil wir da nicht dran gewöhnt sind, weil wir wenig darüber wissen, die wiederum vielleicht auch nicht so furchtbar viel darüber sprechen. Das, denke ich, kommt sehr deutlich rüber. Ich will nicht zu viel über den Roman erzählen. Das gehört sich natürlich schon gar nicht bei dem Krimi, aber man kann ihn empfehlen. Feindberührung heißt er und ist jetzt auf dem Markt. Nochmal zu dem Thema Schreiben. Sie haben mir erzählt, Ihre Frau ist auch Dramaturgin, Autorin. Hat sie auch zum Schreiben ermutigt, haben Sie gesagt. Schreibt auch Drehbücher. Ist das so was, wo man sagen kann, super, da habe ich sozusagen gleich eine Erste, die das gegenliest, direkt neben mir? Oder ist das auch was, was in so einer Ehe ein bisschen spannungsreich sein kann?
Vielleicht kann das spannungsreich sein, ist es bei uns nicht. Das ist ganz genau das Gegenteil. Das ist, was Sie als Eingang geschrieben haben. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich so eine kompetente, zugewandte, aber auch eisenharte Leserin an meiner Seite habe. Und wir lesen auch jeweils vom anderen immer alles gleich als erstes. Also ich setze mit meiner Frau nicht ihre Arbeit als Drehbuchautorin. Sie schreibt ja sehr viel für so Daily-Serien und so weiter. Das muss sie sich von mir nicht abnehmen lassen, weil das kann ich auch gar nicht so gut. Aber zum Beispiel ihren Roman, die hat auch letztes Jahr einen Roman geschrieben, der jetzt rauskommt. Und so eine Sachen, das schicken wir uns gegenseitig dann als E-Mail von oben nach unten im Haus zu. Und ihre Meinung ist mir da ganz, ganz wichtig, extrem wichtig. Und vor der habe ich auch einen heiden Respekt und ich bin ganz froh, dass die da ist. Aber auch die Ermutigung da ist und sich so gegenseitig, es ist auch gut, wenn man weiß genau, wie das Schreiben ist und was daran schwierig ist und kann dem anderen auch in Krisen helfen. Das ist auch oft so, wenn einer nicht weiterkommt, dass er sagt, hast du Zeit, kannst du mit mir eine Stunde, wir schnappen uns den Hund, wir gehen in den Wald, können wir eine Stunde über ein Erzählproblem reden, ich komme nicht weiter. Das ist toll.
Optimal, ja. Ja. Gregor Weber, Schauspieler, Koch, Buchautor. Sie sind Jahrgang 1968 und haben diese drei verschiedenen Berufslaufbahnen eingeschlagen und erleben sie ja offensichtlich auch weiterhin parallel. Eben haben Sie bei der Musik gesagt, es gab auch noch mal den Traum Kapitän. Gleichzeitig gab es aber eigentlich nach dem Abitur gar nicht so eine richtig klare Vorstellung, wo will ich hin, obwohl das Schreiben schon eine Rolle spielte. Was glauben Sie, was kommt noch?
Ja, keine Ahnung, vielleicht noch eine Menge. Also wenn ich lang genug lebe, kann man es wahrscheinlich hochrechnen, müssten noch so 10, 12 Berufe drin sein.
Gregor Weber, Schauspieler, vor allem bekannt aus dem saarländischen Tatort, jetzt aber eben auch mit den Büchern Kochen ist Krieg und Feindberührung. Sie haben uns noch eine letzte Musik von Tom Waits mitgebracht, das Pony.
Das den schönen Satz hat, I hope my pony will find the way back home. Also der Mann ist so müde und erschöpft von seinem sehr abenteuerlichen Leben, dass er nur noch darauf zählen kann, dass sein Pferd den Weg zurück zu Evelyn und dem alten Hund Gyps kennt. Das finde ich ein ganz schönes, anrührendes Bild.
Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Ich heiße Karin Fuhrmann und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge enthalten. Die Sendung wird ausgestrahlt von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.